solche Schilder gebe, die uns im Voraus sagen, was gerade im anderen vorgeht, sodass man sich besser auf diese Situation einstellen kann, was da im Gespräch auf einen zukommt. Von Gott heißt es im Psalm 139, machst du noch einen weiter? Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund, du kennst meine Pläne von ferne. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Der Psalmist ist ganz fasziniert davon, dass Gott nicht nur das Äußerliche, das Offensichtliche des Menschen sieht, sondern er nimmt auch das Herz wahr. Er schaut durch und erkennt, was im Herz ist. Und weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, tragen wir ein klein wenig von dieser Fähigkeit auch in uns. In unserer Predigtreihe über Gemeinschaft haben wir vor 2 Wochen darüber nachgedacht, wie wir das lernen können. Solche Signale, solche Schilder, die ein anderer Mensch uns durch Körpersprache oder Tonfall oder Gesichtsausdruck quasi entgegenhält, wie wir die besser deuten können, wie wir sie besser lesen können, wie wir besser damit umgehen können. Und 2 Schilder hatten wir dabei bisher auch schon miteinander angeschaut. Ich will das kurz wiederholen, einfach damit wir wieder reinkommen und an dieser Stelle andocken können. Das erste Schild, das hatte Marianne heute Morgen schon ganz ausführlich behandelt, das war das Stoppschild, kein Schritt weiter. Menschen senden von Zeit zu Zeit das Signal aus, Stopp, hör auf zu reden, hör auf mir Ratschläge zu erteilen, hör auf dich selber verbal ständig in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Signale sind recht eindeutig zu erkennen. Menschen fangen an, wegzuschauen. Sie hören auf, dir nonverbale Hinweise zu geben, dass sie dir weiter zuhören. So im Sinne von, das wird weniger. Sie lehnen sich zurück. Sie hören auf dich einzugehen, stellen keine Fragen mehr. Wir haben vor 2 Wochen gesagt, wenn du solche Zeichen siehst, nimm sie ernst. Nimm sie ernst. Gib deinem Gesprächspartner einfach mal die Chance, dein Gesprächspartner zu werden. Wenn du diese nonverbalen Zeichen ständig übergehst, dann hast du in dieser Zeit ein Publikum, das mehr oder weniger gebannt an deinen Lippen hängt, aber du verpasst die Chance, einen Freund zu gewinnen, eine Beziehung aufzubauen, in eine wirkliche Gemeinschaft einzutreten. Das 2. Schild war, bitte aufheitern. Im Straßenverkehr ist Nüchternheit, haben wir gesagt, eine schlichte Notwendigkeit. Im Leben, in Beziehungen ist falsche Nüchternheit tödlich. Wenn jemand immer nur in so einer gedrückten, beherrschten, freudlosen Haltung durch die Begegnung eines Tages läuft, dann wird er es in persönlichen Beziehungen sehr schwer haben. Das 2. Schild, das viele Menschen unter der Oberfläche tragen, kann man also so nennen, bitte aufheitern. Salomo schreibt, ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Wir haben festgestellt, man kann in einem Gespräch viele tolle und richtige Dinge sagen. Man kann voll und ganz recht haben. Und trotzdem wird das nicht das Herz deines Zuhörers oder deines Gegenübers unbedingt berühren. Menschen dürstet oder hungert es nicht danach, jemandem gegenüberzustehen, der alles weiß. Menschen hungert es nach menschlichen Begegnungen, nach wirklicher Übereinstimmung, nach etwas, was in mir zum Schwingen kommt, wenn ich mit dem anderen im Gespräch bin. Ich hatte das gesagt von diesem Psychologieartikel, der den Titel hält, wie ein idiotischer Fehler den Sympathiefaktor steigert. Menschen, die du magst, wenn die irgendwas falsch machen, das wird dich nur dazu bringen, sie noch mehr zu mögen, weil du irgendwie denkst, ach, guck mal, ne, der hat auch was falsch gemacht. Gute Lektion für dich, Samuel. Menschen hungern nicht nach intellektuellen Alleswissern, sondern sie hungern danach, einem Menschen wirklich zu begegnen. Deswegen, gerade wenn du ein ganz Schlauer bist, lass mal locker. Lass mal locker. Du musst nicht immer Recht erhalten. Viel wichtiger ist, dass du dein Herz zeigst. Soweit mit der Wiederholung von vorletzten Mal. Wir wollen jetzt ein Stückchen weitergehen und uns ein nächstes Schild anschauen. Und dieses Schild heißt, Achtung, oh, wo kommt das EWG her? Das muss nochmal weg. Achtung, Baustelle. Als Tini und ich 1996 in die Albrechtstraße zogen, da hatten wir etwas naive Vorstellungen davon, wie man einen Garten gestaltet. Wir hatten bis dahin 5 Jahre in der Dachgeschosswohnung von Grasweg 10 gewohnt, bei Hannes und Christel, die einen wunderschönen Garten um ihr Haus herum, gerade im hinteren Bereich, haben. den wir auch genießen durften. Wir hatten auch so unsere Ecke, da durften wir auch sein, da durften wir uns aufhalten. Wir hatten allerdings im Laufe dieser 5 Jahre eines festgestellt, immer dann, wenn Hannes und Christel im Urlaub waren, wuchs das Gras überdimensional schnell. Die Pflanzen wucherten auf einmal, keine Ahnung warum. Das heißt, es musste sich in dieser Zeit jemand bereit erklären, den Garten zu pflegen, Blumen zu wässern, Rasen zu sprengen und zu mähen. Ich weiß noch genau eine Situation, einmal wart ihr 3 Wochen weg und dann ist uns irgendwie dann am Tag vorher aufgefallen, oh, morgen kommen die wieder, vielleicht sollten wir mal ein bisschen was im Garten machen. Und ihr hattet damals so ein Handmäher, weißt du noch? Ich weiß nicht, ob ihr den immer noch habt. Also nach dem Kabel suchte man vergebens. Der bewegte sich einfach durch Muskelkraft und er schnitt auch einfach durch Muskelkraft, eben mehr oder weniger, je nachdem, wie viel Muskelkraft man halt einsetzte. Und das Problem war, wenn das Gras eben so hoch war, da kam er mit Muskelkraft nicht mehr weit. Ich weiß nicht mehr, wen ich angerufen hatte, ob wir nicht irgendwo ein E-Mäher ausleihen können, damit wir irgendwie der Sache wieder Herr werden. Das ging dann auch gerade so. Auf jeden Fall hatten wir dann 96, als wir ein eigenes Haus einzogen, ganz bestimmte Vorstellung. Wir wollten einen Garten haben, der ähnlich schön ist wie der von Hannes und Christel, aber wenig Pflege braucht. In so einigen Gesprächen mit Leuten, die uns damals helfen wollten, unseren Garten und Vorgarten anzulegen, stellte sich dann raus, dass unsere Definition von wenig Pflege eigentlich gar keine Pflege heißt. Auch nochmal eine Situation, Herbie, ich weiß auch genau, wir standen zusammen im Vorgarten, waren gerade wieder am Entscheiden, der Busch kommt raus und das Beet, da brauchen wir eigentlich auch nicht. Dann machte Herbie uns einen Vorschlag, hört mal, wir betonieren alles zu und malen es grün an. Das braucht dann wirklich wenig Pflege. Es gibt keinen Garten, der keine Pflege braucht. Und wenn, dann ist es kein Garten mehr. Das ist nun mal so mit lebendigen Dingen. Überall, wo etwas Lebendiges im Spiel ist, da braucht es Pflege. Und das gilt für Gärten und das gilt genauso eben auch für Menschen und für Beziehungen. Ohne angemessene Aufmerksamkeit, ohne Pflege neigen Beziehungen dazu, sich auseinanderzuleben. Konflikte bleiben ungelöst. Arbeitsteams brechen auseinander. Kleingruppen verlieren den Kontakt zueinander innerlich. Familien neigen zu geschäftiger Betriebsamkeit. Man macht noch viel und ist irgendwie unter einem Dach, aber Familie, ja, hat man sich eigentlich anders vorgestellt. Sportmannschaften neigen zum Tabellenende. Es, überall, wo keine Pflege ist, wo man nicht dahinterher ist, mit Menschen umzugehen, Beziehungen zu pflegen, da neigen Beziehungen dazu abzuflachen und sich auseinanderzuleben. Und das kann man auch nicht auf Vorrat anlegen. Man braucht den regelmäßigen Austausch, man braucht ihn immer wieder, man braucht die regelmäßige Interaktion mit dem anderen. Nächsten Sonntag stehen ja die Europawahlen an und ich möchte euch sehr ermutigen, zur Wahl hinzugehen. Wählt irgendwas, aber wählt. Der EU ging schon 1957 die sogenannte EWG voraus. Jetzt darfst du anmachen. Das war die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Es ging dabei um die Vereinfachung des Austausches von allen möglichen wirtschaftlichen Gütern und Waren und Dienstleistungen. Und ich fand das damals sehr fantastisch. Man konnte in anderen Ländern, musste man nicht mehr Bargeld mitschleppen. Man konnte tatsächlich irgendwann erst mit dem Euro-Scheck, nachher mit seinem Kärtchen Geld abheben in der damals noch Währung des Landes oder irgendwann ja sogar im Euro, meine Güte. Was hat das alles vereinfacht, nicht wahr? Man konnte Überweisung tätigen, zurück auch etwas bekommen. Es war viel einfacher. Der Psychologe und Autor Daniel Goleman hat in Bezug auf das Miteinander von Menschen einen ganz interessanten Begriff geprägt. Er spricht beim Zusammensein in einer Gruppe auch von der EWG, aber er meint, die emotionale Wirtschaftsgemeinschaft. Eine emotionale Wirtschaftsgemeinschaft. Er sagt, wenn du Teil einer Familie bist, einer Freundschaft, eines Vereins, einer Organisation, wenn du Teil einer Abteilung bist auf der Arbeit, Teil einer Kleingruppe in der Gemeinde oder der Gemeinde selber, dann bist du Teil einer emotionalen Wirtschaftsgemeinschaft. Das heißt, jede einzelne Interaktion einer Person mit einer anderen Person tauscht nicht nur Informationen aus, treffen wir uns heute Nachmittag oder nicht, läuft das nächste Woche oder nicht, sondern es beeinflusst auch unsere Stimmung und unsere Einstellung zu dem anderen. Die emotionale Wirtschaftsgemeinschaft ist die Summe aller unter uns ausgetauschten Emotionen. Immer wenn 2 Menschen miteinander in Kontakt treten, fühlen sie sich beim Auseinandergehen entweder besser energiegeladener oder schlechter, erschöpfter? Es ist so, wenn ich mal den Vergleich bringen darf, als trügen wir alle so kleine Bankautomaten mit uns herum. Und wenn wir so in die Begegnung mit dem anderen gehen, nehmen wir entweder eine Überweisung vor oder wir erhalten etwas. Es ist entweder wir geben etwas oder wir bekommen etwas. Eine Einzahlung oder eben eine Abbuchung auf die Vitalitätskonten des anderen Menschen. Und beziehungsintelligente Menschen stellen sich hier die Frage, wer trägt am meisten positives Guthaben zu unserer emotionalen Wirtschaftsgemeinschaft bei? Goleman nennt solche Menschen die Leimmenschen, Leimmenschen. Die Menschen, die alles zusammenhalten. Die schauen, dass eine Gemeinschaft beieinander bleibt. In freikirchlichen Kreisen nennt man sie die Pfeiler der Gemeinde. Habt ihr schon mal von ihnen gehört? Das sind diejenigen, ohne die kann man sich's irgendwie nicht vorstellen. Man spürt immer, weiß gar nicht warum, aber man spürt irgendwie, boah, also wenn der weg ist, da fehlt was da, das was Zusammenführendes, was Zusammenbindendes. Das muss irgendwie da sein. Aber auch auf der Arbeit gibt es Leimmenschen bei dir. Das sind Leute, bei denen du merkst, dass sie dir gut tun. So ein Mensch kann zum Beispiel dir im Team auf deiner Arbeit, kann dir eine Besprechung anberaumen. Und du freust dich schon 2 Tage vorher. Boah, wenn der die Besprechung leitet, egal worum es geht, da gehe ich hin. Das ist super. Es gibt andere Menschen, wenn die eine Besprechung anberaumen, da bist du sofort am Überlegen, Moment mal, was könnte meine Ausrede sein? Auch wieder egal, worum es geht. Das Interessante ist, es ist völlig unerheblich dabei, ob diese Person fachlich kompetent ist oder fachlich perfekt ist oder nicht. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Du hast einfach ein inneres Empfinden, ich möchte gerne mit dem zusammen sein. Entscheidend ist die emotionale Wirtschaftsgemeinschaft eures Arbeitsteams. Ob dieser jemand ein Guthaben beisteuert, wo du merkst, das tut mir gut, das ist gut, hier zusammenzusitzen. Oder ob du irgendwie merkst, nee, hier werde ich ausgesaugt, hier gehe ich hinterher irgendwie bedrückt raus. Hier ist irgendwie nicht gut sein. Anne Lamott schreibt: Es gibt Menschen, deren Gesellschaft du liebst, deren Gedanken du gerne aufgreifst, deren Kommentare deine Aufmerksamkeit fesseln und deren Sprüche dich laut lachen lassen. Wenn du einen solchen Freund hast, kann er zu dir sagen, hey, ich würde gerne zur Mülldeponie nach Hintertupfingen fahren. Und du könntest dir ehrlich gesagt nichts Schöneres vorstellen, als dabei mit dabei zu sein. Dagegen kann dir ein langweiliger oder nerviger Mensch anbieten, dich zu einem teuren Essen einzuladen und danach Karten für eine teure Show zu kaufen. Und wenn du ehrlich bist, würdest du lieber zu Hause zuschauen, wie deine Götterspeise fest wird. In unserem Leben gibt es Begegnungen, die uns Energie verleihen. Und es gibt Begegnungen, die Energie heraussaugen. Und eine gute Frage zur Standortbestimmung von Familien und Gemeinden und Kleingruppen lautet ganz einfach, welche Stimmung dominiert in unserer emotionalen Wirtschaftsgemeinschaft, in unserer Gruppe? Furcht oder Freude, Ärger, Beschwerden, Meckerei, Misstrauen, Hoffnung, Ermutigung, Anteilnahme? Eine zweite, weitere gute Frage heißt, welche Stimmung soll in Zukunft in unserer Gemeinschaft dominieren? Und eine dritte gute Frage ist an jedes Mitglied dieser Gemeinschaft, was trage ich derzeit zur Gemeinschaft, in der ich mich befinde, bei, zur Stimmung in meiner Gemeinde? Was trage ich bei zur Stimmung in meiner Kleingruppe, zur Stimmung in meiner Familie, zur Stimmung in meiner Ehe? Was bringe ich in die Gemeinschaft mit ein? Freude, Ärger, Beschwerden, Misstrauen, Entmutigung, Hoffnung, Ermutigung, Anteilnahme. Und eine vierte gute Frage lautet, was möchte ich in Zukunft zur emotionalen Wirtschaftsgemeinschaft, in der ich mich befinde, beitragen? Sollte das nicht viel besser etwas Positives sein, etwas, was den anderen aufbaut, was ihr emotionales Bankkonto auffüllt? Ich weiß nicht, an dieser Stelle sind wahrscheinlich einige, die rutschen so ein bisschen auf ihren Stühlen hin und her und die empfinden, das ist irgendwie alles zu psychologisch heute Morgen. Was der hier alles erzählt, das könnte ich auch in einem Psychologieratgeber nachlesen. Okay, also wenn ihr einen Bibelvers braucht, dann gebe ich euch einen, Philipper 4, Vers 8. Da sagt nämlich Paulus, und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Und denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Dem denket nach, das lasst im Zentrum stehen.
Ja, darf man denn hier nicht mehr sagen, was denn gespielt wird?
Doch, das darfst du. Es wird hier niemandem der Mund verboten. Aber dann lass uns darüber sprechen und dann lass uns das klären. Und dann lass uns diese Sache bereinigen. Und dann lass uns zurückkehren zu diesem positiven Austausch miteinander. Denn ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Dass wir das einander geben. Und das ist auch unsere Verantwortung, die wir vor unserem Herrn haben, dass wir auch das Weitergeben von ihm erfordert uns hier direkt dazu auf. Spürt ihr, wie der emotionale Tank aufgefüllt wird, wenn wir so miteinander umgehen? Tatsache ist, von alleine geschieht das nicht. Beziehungen sind Baustellen. Und sie sind es und sie bleiben es. Du musst schon etwas einsetzen dafür. Wo lebende Dinge im Spiel sind, da brauchen sie Pflege. Das gilt für einen Garten genauso wie für deine Beziehung. Noch ein weiteres Schild für heute. Das ist die Sackgasse. Psychologen nutzen oft den Begriff der sogenannten räumlichen Orientierung, um die Qualität einer Beziehung zu beurteilen. Sie sagen, wenn du jemanden magst, dann richtet sich der Oberkörper auf und du wendest dich dem anderen zu. Wir sehen das bei Liebespaaren natürlich, die sind zueinander zugewandt. Die neigen sich gar nicht mehr irgendwo anders hin, sondern die sind eigentlich nur noch aufeinander ausgerichtet. Auch in einer Besprechung irgendwo kann man so etwas sehen, dass man am Konferenztisch feststellen kann, zu demjenigen Menschen, zu dem die meisten Körper hingewandt sind, der hat anscheinend die meiste Macht oder den meisten Status. Macht das Bild mal einmal an. Das sieht man hier ganz deutlich. Ne? Alle gucken in eine Richtung. Der eine Typ, der steht auch noch. Also alles klar. Das heißt nicht unbedingt, dass sie den alle mögen, aber der ist es unbedingt auf jeden Fall der, auf den man hier achten muss. Das ist also auch ein Stück Körpersprache. Wo wende ich mich hin? Mit wem wende ich mich? Wem wende ich mich zu? Und Menschen mit einer hohen Beziehungsintelligenz achten darauf, dass sie ihre Körperhaltung auf den anderen abstimmen, dass sie auf der gleichen Wellenlänge sind und das dem anderen signalisieren. Es gibt aber auch leider diejenigen, die sind völlig blind für solche Zeichen. Machen wir das nächste Bild an. Das ist vielleicht auch so eine Situation, die ihr vielleicht mehr oder weniger kennt. Von welcher Seite aus auch immer. Es hält eine Mutter oder ein Vater einem Kind nach einer vergeigten Gastklassenarbeit eine Gardinenpredigt. Und es ist eigentlich ganz offensichtlich, was das Kind hier durch seine Körpersprache sagt, oder? Stopp! Sackgasse! Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht weiter. Hier geht's nicht mehr weiter. Manchmal steht noch drunter keine Wendemöglichkeit. Ja, dann wird's kriminell. Solch ein Gespräch hier dient keinem produktiven Zweck mehr. Da jetzt weiterzumachen und dran zu bleiben. Also diese Mutter hält ihre Gardinenpredigt völlig umsonst. Das ist sogar kontraproduktiv. Baut eher eine Mauer auf, als dass es etwas Positives hier noch bewirkt. Und das Schlimmste, was man jetzt tun können, wäre, das Kind am Schlawittchen zu packen, in meine Richtung zu drehen und zu sagen, hey, junger Freund, ich rede mit dir. Schau mich gefälligst an, wenn ich mich mit dir unterhalte.
Jo, genau. Danke für die musikalische Untermalung hier.
Was für eine Art von Unterhaltung soll denn das sein? Was soll denn das noch bringen? Soll der Filius sich hier in Richtung der Mutter gehen und sich die Bad Vibrations voll reinziehen? Das macht doch keiner. Eltern mit einer hohen Beziehungsintelligenz, die sagen sich in solchen Momenten, hier steht anscheinend das Schild Sackgasse. Was heißt denn das? Ich müsste vielleicht versuchen, nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, einen anderen Zugangsweg zu finden. Das kann vieles bedeuten. Es kann bedeuten, ich führe dieses Gespräch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Hätte den Vorteil, ich rieche mich erstmal ab. Es kann bedeuten, ich muss einen anderen Weg finden, das Thema anzusprechen. Vielleicht bedeutet es weniger Worte, mehr Fragen.
kombiniert mit dem festen Vorsatz, mal zuzuhören. Und zwei Worte sind verboten, die heißen ja, aber. Nix. Nix, ja, aber. Du hörst einfach erstmal zu. Du fragst erst einmal und hörst einfach erstmal zu. Wisst ihr, es ist so aufschlussreich, machst du einen weiter? Wenn wir Jesus sehen in diesem Kontext, er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Was sagt uns das hier in Bezug auf unser Thema? Es sagt was ganz Wesentliches über unser Verhältnis von Gott zu uns. Es sagt, Gott hat jedem Menschen den Schlüssel zur Tür des eigenen Herzens gegeben. Und das bedeutet, man kann sich den Einlass in das Herz eines anderen Menschen nicht erzwingen. Wir können sein Verhalten vielleicht manipulieren, aber nicht sein Herz. Je nach Status, je nach Stellung können wir den anderen vielleicht packen und schütteln und Augenkontakt erzwingen, aber nicht den Einlass ins Herz. Den Einlass in das Herz des anderen kannst du dir nicht erzwingen. Und wisst ihr, ich möchte zum Schluss diesen Gedanken noch etwas vertiefen. Auch Jesus tut das nicht. Er bleibt vor der Tür des Herzens eines Menschen stehen und dann klopft er an. Und dann wartet er, ob wir ihm öffnen oder nicht. Und dann respektiert er unsere Entscheidung. Das ist der Grund für Gottes jahrtausendelange leidvolle Geschichte mit uns Menschen. Es wäre ihm doch ein leichtes, uns bei den Hörnern zu packen, rumzureißen und zu sagen, hey, junger Freund, ich rede mit dir. Schau mich wenigstens an, wenn ich mich mit dir unterhalte. Die Mittel hätte er. Das Recht hätte er. Aber er tut es nicht. Er tut es schon seit vielen tausend Jahren nicht. Er steht vor der Tür unseres Herzens und er klopft an und er wartet, ob wir ihm aufmachen. Denn er möchte nicht unsere Unterwürfigkeit. Er möchte unsere Liebe. Zwei Dinge zum Schluss. Zunächst mal Hausaufgabe. Handys raus, wir schreiben eine Arbeit. Ihr dürft euch gerne abfotografieren, so es denn kommt. Mach's ja einen weiter. Welche Beziehung ist zurzeit bei mir eine Baustelle? Was könnte ich tun, um sie wieder auf ein stabiles Fundament zu stellen? Wie reagiere ich auf Schilder mit dem Zeichen Sackgasse, die mir zum Beispiel ein Arbeitskollege oder mein Kind entgegenhält? Wie möchte ich in Zukunft darauf reagieren? Nehmt's euch mit, wenn ihr wollt. Zettel habe ich heute nicht mit. Denkt drüber nach im Laufe der Woche. Ich denke, das kann manches von dem, was ihr gehört habt, noch einmal herausholen und vertiefen. Das Zweite, machst du noch einmal die Folie weiter? Ich möchte an dieser Stelle dir die Möglichkeit geben, deine Beziehung zu Gott einmal anzuschauen. Vielleicht beschäftigst du dich schon lange mit der Bibel oder du gehst auch schon lange in eine Gemeinde wie diese. Vielleicht ist das auch alles seit kurzem erst, ist für dich völlig neu. Aber du spürst gerade, es ist irgendetwas anders als sonst. Du merkst, Bibeltexte sprechen mich an. Eine Predigt rührt mich an. Da kommt was in Bewegung in mir. Und das verlangt nach einer Reaktion von mir. Ich soll irgendwie antworten. Ich soll etwas darauf erwidern, wie es in einem richtigen Gespräch ist. Aber du weißt gar nicht so ganz genau, wer da redet und was du tun sollst. Ich möchte dir einfach erklären und sagen, wer das ist. Das ist der auferstandene Herr Jesus Christus selber, der durch seinen Geist zu deinem Herzen spricht. Das geschieht und es geschieht auch heute noch. Und er rührt uns an und wir merken, dass da ist etwas in Bewegung. Das geht jetzt über das hinaus, was der Typ da vorne erzählt. Es ist etwas, was mich angeht. Es ist etwas ganz Intimes zwischen mir und Gott, wo ich angesprochen werde. Und hier steht Jesus vor mir und er sagt zu mir, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren und ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. In diesem Mahl, von dem die Rede ist, ist vom Abendmahl die Rede, weil man damit ganz viel ausdrückt. Und Jesus sagt hier, ich möchte in dein Herz hineinkommen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte die Beziehungen, in denen du stehst, in Ordnung bringen. Allen voran die Beziehung zu Gott. Die als allererstes. Dass du zu deinem Schöpfer in Beziehung trittst. Und dann auch die Beziehung zu anderen Menschen deines Lebens. Alles, was du tun musst, ist Ja sagen. Die Tür deines Herzens öffnen und mich hereinlassen, sagt Jesus. Das allerdings musst du schon selber tun. Denn eines tut Jesus niemals. Er wird nie die Tür deines Herzens eintreten. Er wird sich niemals gewaltsam Zugang verschaffen. Er klopft an. Und dann wartet er auf eine Reaktion. Und wenn du dich fragst, und wie geht das? Wie mache ich denn das ganz konkret? Ich möchte euch einfach anbieten, wenn ihr eine Frage habt, klärt man am besten im persönlichen Gespräch. Sprecht mich an. Ich kann es euch ganz einfach sagen, auch was Bibel dazu sagt und wie man damit umgeht. Und was ich noch sagen möchte ist, wir singen jetzt noch ein bisschen was miteinander und wir feiern miteinander das Abendmahl. Und ich glaube, da kann auch eine Antwort für dich drin liegen. Dass du einfach mal die Texte, die wir jetzt singen werden, nochmal ganz bewusst in dein Herz fallen lässt. Und dass du das Abendmahl einfach ganz bewusst aufnimmst, indem du hier sagen kannst, ja, Herr Jesus, ich möchte, dass du in mich hineinkommst. Ich möchte dich in mir aufnehmen. Symbolisch mit Brot, und mit Saft, mit Wein. Und ganz real geistlich in meinem Herzen. Sei offen dafür und ich glaube, Jesus wird dir das zeigen.